Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Willkommen zu einer neuen Folge nach langer Zeit der Pause im Oktober. Ja, zugegeben, ich habe mein ursprüngliches Versprechen, 2 Folgen pro Monat zu produzieren, nicht ganz eingehalten. Deswegen hole ich noch schnell nach und werde im November und vor allen Dingen auch im Dezember dann weitere Folgen produzieren. Und dann steuern wir ja schon auf die Folge 100 zu. Das wird sicherlich dann nochmal eine Jubiläumsausgabe. Aber jetzt heute zu einem aktuellen Thema, was mich beschäftigt und meine Kunden, weil wir uns viel darüber unterhalten, nämlich den sogenannten IKEA-Effekt, wie uns Denkfehler und Fehleinschätzungen beeinflussen. Es geht aber nicht nur um diesen Effekt, sondern auch um andere sogenannte Bias-Denkfehler, die dadurch entstehen, dass unser Gehirn Entscheidungen trifft, die manchmal richtig, aber manchmal auch falsch sind. Erstmal willkommen dazu und ich möchte dir heute einige dieser Effekte beschreiben. Nicht alle, sondern nur einige ausgewählte und vor allen Dingen auch Tipps geben, wie du damit im Alltag als Führungskraft oder mitarbeitende Person im Vertrieb oder in anderen Kontexten umgehen kannst. Also erstmal nochmal ganz kurz, was haben wir im Kopf? Eben hoffentlich nicht nur Stroh und Wasser, sondern eben auch ein Gehirn, was dazu imstande ist, eben schnelle Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen, auch intuitive Einschätzungen vorzunehmen. Und wir wissen, dass das Gehirn eben oftmals sehr kluge Entscheidungen trifft, wenn wir auch, ich sag mal, Erfahrungen folgen und diese Erfahrungswerte mit zur Entscheidungsfindung beitragen. Manchmal treffen wir Fehlentscheidungen. Das liegt vielleicht daran, dass wir auch mal risikobereit sind und dadurch natürlich auch mal Dinge passieren, die nicht unserer Vorstellung entsprechen. Aber vor allem passieren unvorhersehbare Dinge oder trifft unser Gehirn falsche Entscheidungen, weil wir uns eben auch manchmal in die Irre leiten lassen. Denkt mal so an die Steinzeit, vielleicht könnt ihr euch nicht direkt erinnern, aber eure Vorfahren, als wir eben noch wirklich in der Wildnis lebten und zum Beispiel das Gefühl Angst notwendig war, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Heute erleben wir auch häufig Angst und verhindert dadurch Angstentscheidungen, wenn wir ein unwohles Gefühl haben, was aber nicht definitiv mit Überlebensangst gleichzusetzen ist, sondern mit beispielsweise Angst vor Risiken bei Veränderungen. Wenn wir alleine darüber nachdenken, wie häufig wir uns im Berufsleben in einer Situation befinden, die wir seit langer Zeit nicht mehr als schön empfinden. Wir sind unglücklich in unserem Job, wir sind unglücklich mit dem Umfeld, mit den Vorgesetzten, trauen uns aber aus Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes oder vor noch schlechteren Rahmenbedingungen eben nicht diesen Schritt zu tun, ein Arbeitsverhältnis zu kündigen und sich einen neuen Job zu suchen. Ja, das mag sicherlich in dem einen oder anderen Fall sinnvoll sein, dass wir diese Bedenken haben und nicht gleich sofort sprunghaft auf die nächste Scholle hüpfen. Aber ich glaube, viele von uns werden bestätigen, dass wir häufig Angst oder Bedenken oder Skepsis haben an Punkten, wo wir uns manchmal wünschen würden, einfach eine Entscheidung zu treffen und einfach zu machen. Und sei es der Nieselregen, der uns draußen abhält, jetzt noch die Runde joggen zu gehen. Also, was in der Steinzeit manchmal gut und sinnvoll war, hilft uns heute nicht immer. Wir kennen das sicherlich auch so aus dem Thema der Sprache. Darüber spreche ich sehr viel mit meinen Teilnehmenden und Kunden, wenn es so darum geht, die Sprache gezielt einzusetzen und vor allen Dingen auch richtig zu deuten, um nicht diesem Fehler der Fehlinterpretation zu erliegen. Denk mal an Situationen, Chef sagt, mach das bitte ordentlich, du gibst dir unglaublich viel Mühe und übererfüllst die Vorgabe deines Chefs, weil du einfach nicht erfragt hast, was genau er mit ordentlich meint. Oder du sagst zu deinem Partner, Partnerin, lass uns heute Abend was Leckeres essen und die Partnerin oder Partner haben eine ganz andere Vorstellung von dem, was du hast. Das heißt, nicht hinreichende Kommunikation oder Fehldeutung, Fehlinterpretation führen dann eben zu solchen Gedankenfehlern, die manchmal das Leben nicht vielleicht unbedingt schwer machen, aber manchmal wiederum schon. Denk mal an den Chirurgen, der sagt, schneid das mal da weg und du schneidest und dann sagt er, nee, nicht das, ich meinte das andere. Gut, vielleicht ein etwas makabrer Vergleich. Es gibt den Begriff der Bias, der sogenannten Gedanken- oder Denkfehler, die wir auch im Alltag und im Beruf kennen. Und davon möchte ich einfach mal so ein paar aufführen und mal an Beispielen deutlich machen, wo sie uns zum Anführungsstrichen Verhängnis werden können und wo du darauf achten kannst, durch eine bessere Kommunikation diese Fehler zu vermeiden. Eine bessere Kommunikation betrifft immer Sender und Empfänger. Der Sender sendet im besten Fall eindeutigere Botschaften oder klarere Aussagen. Der Hörende, der Empfänger, überprüft, ob für ihn die Aussage eindeutig war oder ob er da nochmal nachfragen muss. Beim Bias geht es aber eher auch um gedankliche Verzerrungen, das wirst du gleich hören, die gar nicht mit dem Dialog mit anderen Personen zu tun haben, sondern einfach mit Effekten, die sich ja einfach einstellen, weil gewisse Konstellationen diese bedingen. Zum Beispiel gibt es den sogenannten Halo-Effekt, H-A-L-O geschrieben. Ja, ein positives Merkmal einer Situation oder einer Person beeinflusst die Wahrnehmung anderer Eigenschaften. Ja, denk mal zum Beispiel an ein Bewerbungsgespräch. Du hast einen weniger charismatischen Bewerber und dann hast du einen sehr charismatischen Bewerber. Dann wird dieser charismatische Mensch aufgrund seiner Ausstrahlung häufig in seinen tatsächlichen benötigten Kompetenzen überschätzt und dem wird der Vorzug gegeben, obwohl eben die objektiven Kriterien eher für die andere Person sprechen, du aber durch dieses eine positive Merkmal dich schnell leiten lässt. Ja, das kennen wir aus ganz verschiedenen Situationen. Auch im Konsumverhalten kennen wir, dass ein positives Umfeld führt zu anderen oder höheren Umsätzen als ein neutrales oder negatives Umfeld. Wir wissen, dass wir im Urlaub bereit sind, ich glaube, über 20% mehr auszugeben für Markenartikel als für den exakt gleichen Artikel unserer Heimat, weil einfach die Rahmenbedingungen dazu führen, dass wir ausgabefreudiger sind. Wenn es jetzt um Entscheidungen, personelle Entscheidungen im Berufsleben geht, ganz klar, sieh zu, dass du für dich klare Bemessungskriterien festlegst, also Kriterien, an denen du festmachst, ob eine Person für den Job geeignet ist oder nicht. Braucht, ich sag mal im Zweifel, der Bilanzbuchhalter ein charismatisches, extrovertiertes Auftreten oder sind es eher die fachlichen Skills, die du benötigst? Klar, das sind jetzt sehr eindeutige Gegensätzlichkeiten, die ich hier aufführe, aber in vielen anderen Situationen ist eben auch die Frage, ob du dich statt von äußeren Rahmenbedingungen oder positiven Merkmalen leiten zu lassen, dir vielleicht einfach nur genauer ein Bild davon machst, welche Fähigkeiten und Eigenschaften die Person erfüllen muss, damit sie in dein Stellenprofil passt. Wenn du zu zweit oder zu dritt Gespräche führst, überlegt auch gemeinsam, was jeder beispielsweise mit dem Begriff Teamfähigkeit verbindet, ob das automatisch eine hohe Kommunikationsfähigkeit bedeutet oder ob eine andere Person in deiner Runde eher sagt, nee, ich würde es eher daran festmachen, dass jemand bereit ist, Aufgaben auch von anderen zu übernehmen, Verantwortung zu tragen, Fehler auch mitzutragen, statt nur, dass es über ein kommunikatives oder ein kommunikatives Verhalten sich deutlich macht. Also vorher Kriterien festlegen, damit du dich nicht sozusagen von dem charismatischen Auftreten eines Bewerbers oder dem guten Aussehen eines Menschen eben leiten lässt, sondern wirklich deine Punkte durchgehst, also ein Kompetenzprofil dir zurechtlegst und vor allen Dingen hinter den einzelnen Kompetenzen, die du oder die ihr euch von einem künftigen Mitarbeitenden wünscht, auch nochmal mit Beispielen zu beschreiben, ob alle die gleiche Sicht darauf setzen, was zum Beispiel eine Kompetenz bedeutet und woran man es festmachen würde. Dann gibt es einen weiteren Effekt, den ich auch gut finde. Ich glaube, wir sind alle dem schon erlegen, nämlich der Groupthink-Bias, das heißt das Gruppendenken. Überleg doch mal, gehörst du eher lieber zur Mehrheit oder zur Minderheit, wenn ihr in einer Gruppe Entscheidungen trefft, wenn ihr auch zu mehreren Personen Freizeit gestaltet, irgendwo abends ausgeht, eine Radtour plant. Stimmst du eher der Mehrheit zu oder sagst du auch mal auf die Gefahr hin, dass du dich dann Diskussionen stellen musst? Nein, ich bin dafür, dass wir die Fähre doch eher da hinten nehmen und lieber den Radweg noch auf dieser Seite weiterführen, weil ich glaube, dass hier der Weg besser ist. Also dieser Gruppendenken-Effekt beschreibt, dass eben Menschen tendenziell dazu neigen, Konsens zu suchen. Ja, und führt natürlich häufig zu dem Preis, dass man eben nicht Dinge gut abwägt, vielleicht auch mal Konflikte aushält oder eben nicht aushält, was dazu führt, dass man möglicherweise als Gruppe der Bequemlichkeit halber oder der Sympathie, der sozialen Erwünschtheit halber Meinungen annimmt und den bequemeren Weg geht, schneller durch zu sein, vielleicht auch eher mit dem Meeting am Ende zu sein, statt wirklich seine Meinung zu vertreten und durch diese Diversität dieser Sichtweisen auch wirklich eine Vielfalt in die Diskussion zu bringen. Ja, schau doch mal einfach hin, wie ist denn bei dir in deinem Team oder in deiner Organisation die Meetingkultur? Wird es begrüßt, dass jemand, auch wenn sich vielleicht die Mehrheit schon einig ist, welchen Weg man geht, wird es begrüßt, dass dann jemand sagt, ich habe doch eine etwas andere Sicht, ich würde gerne mit euch nochmal diskutieren, ob wir den anderen Weg besser gehen. Wird diese Person abgelehnt? Wird diese möglicherweise auch belächelt oder ausgeschimpft dafür, dass sie jetzt sozusagen schon einen fast beschlossenen Mehrheitsbeschluss kippt? Oder wird sie begrüßt als jemand, dem man dann auch sagt, hey, finde ich cool, dass du nochmal eine andere Sicht reinbringst und uns nochmal zum Nachdenken bringst? Gerade wenn eher kritische Menschen und auf der anderen Seite eher optimistische Menschen aufeinanderstoßen, merkt man, dass die Mehrheit oft die Minderheit prägt. Da ist man als Einzelner, gerade wenn man vielleicht nicht das beste Standing in der Gruppe hat oder vielleicht nicht das größte Selbstbewusstsein besitzt, schnell jemand, der dieses nach dem ersten ein, zwei Versuchen auch unterlässt und sich dann auch der Mehrheit anschließt. Wie ich finde, für eine Teamentwicklung und eine echte Ressource innerhalb eines Teams ein echter Verlust. Dann gibt es ein Bias, der weniger bei Gruppen, mehr bei einzelnen Personen zu sehen ist. Je höher man in der Hierarchie einer Organisation steigt, desto häufiger beobachte ich das, nämlich der sogenannte Overconfidence Bias, nämlich das übermäßige Selbstvertrauen. Überschätzen der eigenen Fähigkeiten oder Vorhersagen kann man jetzt auch positiv sehen, indem man sagt, gut, da ist jemand selbstbewusst. Wenn jemand einfach von sich sagt, er ist der Beste und der Schnellste und der Schönste, führt das ja häufig auch zu einem Erfolg. Ja, da gibt uns ja die Biografie oder geben uns die Biografien vieler erfolgreicher Persönlichkeiten sicherhin auch recht, weil das oftmals Menschen sind, die, ich sag mal, zu Milliardenvermögen gekommen sind, nicht nur, weil sie fachlich sehr gut sind, sondern weil sie auch selbst von sich und ihrer Idee überzeugt waren, vielleicht manches Mal auch etwas zu überzeugt waren. Und da ist jetzt die Frage, wie viel davon ist letztendlich hilfreich? Die Dosis macht ja bekanntlich das Gift. Ich sage nur, wenn du oder Menschen aus deinem direkten Umfeld zu einem übermäßigen Selbstvertrauen neigen, führt eine hohe Selbsteinschätzung auch manchmal zu einer Überschätzung, dem sogenannten Icarus-Effekt. Und das führt oftmals auch zu falschen Prognosen, zu falschen Entscheidungen, die natürlich dann auch entsprechend Geld kosten, die möglicherweise andere Verluste auch bedeuten, dass Mitarbeitende ein Unternehmen verlassen, weil sie sagen, unter solchen Rahmenbedingungen möchten wir nicht arbeiten. Also schau immer, was ist der Preis, den du auch dafür zahlst. Wenn dieser höher ist als der Nutzen, dann überlege, wie du deine Overconfidence, also dein übermäßiges Selbstvertrauen, wenn du diesen Bias eben entsprechend regulieren kannst, indem du dich übst in Selbstreflexion, sehr gut immer durch Coaching, durch kollegiale Gespräche, durch Supervision und eben auch wieder durch das Etablieren von Feedback-Kultur. Also gibt es nur Feedback von Vorgesetzten Richtung der Mitarbeiter oder gibt es auch eine Feedback-Kultur in die 360-Grad-Perspektive? Das heißt, ist es bei dir und euch auch üblich, dass auch Vorgesetzte von Mitarbeitenden, von Lieferanten, von Kunden auch mal Feedback erhalten? Förderst du so eine Feedback-Kultur? Sagst du Danke? Forderst du Mitarbeiter auf, auch dir Feedback zu geben? Hast du den Rahmen dafür? Wenn du natürlich sehr autoritär führst, wirst du wenig, zumindest am Anfang einer neu geschaffenen Führungskultur oder eines neuen Verständnisses, Feedback erhalten, weil sie solche Dinge erst entwickeln müssen. Ich kenne das auch sehr stark aus Unternehmen, die in der zweiten Generation geführt werden, wo jetzt der Junior-Geschäftsführer zu seinen Mitarbeitern sagt, hey, gib bitte gerne auch mir Feedback. Und er sich wundert, dass keiner ihm Feedback gibt, weil das unter dem Senior-Chef nicht üblich war, sogar gefürchtet war. Also schaff da auch ein Klima, wo es gewünscht ist und wo es auch gelebt wird, dass man auch dir Feedback gibt, damit du auch deine blinden Flecken erkennst und dein übermäßiges Selbstvertrauen, ein gesundes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein wandelst, damit du dann auch wirklich dann vor Fehlentscheidungen ein wenig geschützt bist. Ja, was gibt es denn noch für Bias heißt die richtige Mehrzahl. Ich will da auch nur so ein paar benennen. Ihr könnt die sehr gut googeln. Also gebt mal den Begriff Bias, also B-I-A-S, bei Google und noch besser bei ChatGPT oder anderer KI ein und sagt, führ mal die gängigen Bias auf, dann bekommst du einen guten Überblick. Ein bekannter Bias ist auch der Confirmation Bias, also der Bestätigungsfehler. Also wir nutzen gerne Informationen, die unsere bestehende Meinung einfach bestätigen. Wir haben ja eine Medienvielfalt in Deutschland oder weltweit. Zumindest haben wir Zugriff auf unendlich viele Medien und wir können uns natürlich die Meinung immer so suchen und zusammensuchen und dadurch Bestätigung finden, wie wir das brauchen. Aktuellstes und für mich immer spannendes Thema ist das Thema E-Mobilität versus Verbrennermotoren, wo ich immer wieder feststelle, dass die Vertreter der E-Mobilität, zu denen ich übrigens auch gehöre, wie einige wissen, sich natürlich die Berichte heraussuchen, die bestätigen, dass die Industrie kurz vor dem Durchbruch neuer nachhaltiger und recycelfähiger Batterien stehen und die Verbrennerlobby sagt natürlich alles Blödsinn. Ich habe gerade wieder gelesen, wie viel Schwermetalle nicht recycelt werden können und dass sich ein E-Auto erst nach so und so 100.000 Kilometern amortisiert. Es ist ganz klar, in einer Medienvielfalt kann ich mir genau die Medienaussagen so zurechtlegen, wie ich es brauche. Und das kennen wir auch aus dem Unternehmenskontext. Man wendet sich schnell an die Kollegen, Vorgesetzten und Mitarbeiter, die die eigene Meinung bestätigen und führt dann in Diskussion an. Also wisst ihr was? Ich bin ja nicht alleine mit der Meinung. Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die sind ebenfalls alle der Meinung, dass dieses alles anekdotische Informationen oder anekdotisches Wissen nur widerspiegelt und nicht wirklich valide Daten zugrunde legt. Das ist ganz klar. Also nutzen wir doch die Diskussionen, die wir auch im Unternehmensumfeld führen, um Informationen zu suchen, zu sammeln und auch Diskussionen zuzulassen. Aber prüfen wir auch bitte immer, welche Quellen wir da nutzen und führen auch bitte immer wieder in Diskussionen aufhört zu. Wenn wir Meinungen hier diskutieren, was ich sehr begrüße und was ich sehr schätze, lass uns bitte auch immer darauf achten. Es gibt zu jedem Thema auch sicherlich immer viele Gründe, die dafür und die dagegen sprechen. Und lass uns bitte beides gleichgewichtig in die Waagschale werfen, als dass nur jede Lobby sozusagen die Vorteile, die ihre Interessen unterstützt, sucht und nur diese entsprechend zitiert und die gegenseitig nur das Gegenteil macht. Ja, dann hatte ich ja eingangs, und so heißt ja auch unser Podcast, den IKEA-Effekt genannt. Ich will jetzt mal auflösen, worum es sich da handelt. Einige kennen ihn vielleicht. Der IKEA-Effekt beschreibt ein Phänomen, dass Dinge, an denen wir selbst gearbeitet haben, mehr von uns geschätzt werden als die, die wir fertig gekauft haben. Also das einfache Regal von IKEA für 50 Euro, was wir selbst ausgepackt, zusammengeschraubt und aufgestellt haben, dem messen wir einen höheren Wert bei als ein gleichwertiges und gleich teures Regal, was fertig zusammenmontiert bei uns angeliefert wurde. Das hat sich IKEA natürlich sehr zum Vorteil gemacht. Die ganzen Möbel, die aufgebaut werden, haben ja nicht nur eine große Kundschaft, sondern eine regelrechte Fangemeinde. Und wir wissen, dass wir uns natürlich diesen Effekt auch im Unternehmenskontext zunutze machen können. Was wir immer predigen, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten bald schon predigen, macht aus Betroffenen Beteiligte im Unternehmenskontext. Das heißt, lasst Mitarbeitende in Projekten wirklich mitarbeiten, mitentscheiden, weil das, was sie selbst gebaut haben, in diesem Fall ein Projekt, eine neue IT-Umgebung, eine neue Strategie, werden sie viel mehr leben als das, was sie als fertige Strategie vorgesetzt bekommen, egal wie überzeugend sie ist und wie überzeugt die Mitarbeitenden auch sind und die vorgestellte Strategie auch für richtig erachten. Sie ist aber letztendlich fertig gekocht, auf den Teller gelegt. Und wenn die Mitarbeitenden selbst mitgewirkt haben, dann tragen sie diese Ideen auch wirklich bis zum Ende, auch durch schwierige Zeiten. Sie verteidigen diese Ideen auch gegenüber Kollegen oder Kunden oder Lieferanten, weil sie natürlich sagen, hey, hier steckt mein Schweiß, mein Gehirngut mit in dieser Idee. Also fühle ich mich als Teil dieses Projektes und die Identifikation ist sehr viel höher. Also macht den IKEA-Effekt bitte in euren Projekten, in Unternehmen von Anfang an zu einem wesentlichen Bestandteil eurer Strategie. Also nicht erst, wenn das Rohkonzept schon vom Vorstand verabschiedet ist, in die Mitarbeiterschaft gehen, sondern im besten Fall habt ihr auch Stellvertreter aus verschiedenen Bereichen in der Ideenfindung bereits mit an Bord. Und da möchte ich noch einen Bias vorstellen. Und alles andere möchte ich dann eurer eigenen Recherche im Internet überlassen, der Sunk-Cost-Bias. Wir kennen das also aus vielen Projekten nach wie vor erschütternd, dass eben über 3/4 aller Veränderungsprojekte in Organisationen, sei es Software-Neueinführung, sei es Strategien, die entwickelt wurden, dass 3/4 davon nicht umgesetzt werden. Aber was eben genauso erschreckend ist, dass man eben an Projekten festhält, obwohl bereits feststeht, dass das Projekt nicht erfolgreich abgeschlossen oder umgesetzt werden kann. Aber man hat bereits viel Zeit und viel Geld investiert, also wird an dem Projekt festgehalten, statt heute zu entscheiden, okay, was ist höher, der Preis ist fortzuführen oder der Preis heute das Projekt einzustellen. Und wenn man sich dann entscheidet, ein Projekt einzustellen, kann man sagen, liebe Leute, bis hierhin Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Wir haben jetzt miteinander beschlossen, dass wir nicht fortfahren. Trotz der Chancen, die wir ursprünglich gesehen haben, lass uns einen Haken dahinter machen und die freigewonnenen Ressourcen nutzen, um uns zu erholen, daraus zu lernen und Kraft zu schöpfen für neue Aufgaben. Also, bitte rational entscheiden, vergangene Kosten ohnehin als verloren betrachten, weil das Geld holen wir nicht zurück. Und lieber die Ressourcen nutzen, um wieder den Fokus auf Neues zu lenken. Ja, ach, ich habe dir doch noch so zwei, drei, die ich gerne nochmal aufführen will. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert. Es gibt den Hindsight Bias, also den Rückschaufehler. Wenn wir Entscheidungen mittragen müssen und wir dann feststellen, es lässt sich nicht umsetzen, haben wir oft die Tendenz zu sagen, ach, habe ich doch von vornherein gesagt, war doch klar, dass das passiert. Entschuldigt bitte, diese Propheten braucht kein Land, die im Augenblick des Scheiterns sagen, sie hätten es von vornherein gewusst. Das sind in der Regel auch diejenigen, die sich am Anfang nicht trauen, eine Meinung zu beziehen oder Entscheidung zu treffen, sondern sich eher mitnehmen lassen. Also etabliert bitte eine Kultur von, hey, wenn wir Entscheidungen treffen, dann lasst sie uns mehrheitlich treffen, lasst sie uns tragen. Und wenn ein Projekt läuft, dann feiern wir gemeinsam. Wenn ein Projekt scheitert, dann akzeptieren wir auch gemeinsam, dass wir uns von diesem Projekt verabschieden und sagen, es ist okay. Weil überlegt mal und schaut euch mal Biografien erfolgreicher Menschen und Unternehmen an. Dort steht auf allen Seiten immer wieder, dass jedes Unternehmen und jede Person unendlich viele Dinge probiert und auch unendlich oft gescheitert ist, bevor das eine große Ding dann richtig berühmt oder richtig erfolgreich wurde. Ich glaube, da können wir alle Beispiele aus der großen Welt der großen globalen Marken aufführen. Wir kennen es vielleicht auch oft von uns selbst oder auch von Kolleginnen, Freunden und Familienmitgliedern. Sei es, ich sag mal, ein Projekt, was nicht gelaufen ist, sei es vielleicht auch mal ein Firmenuntergang, eine Insolvenz, aber wer nicht dann wieder aufsteht und weitermacht, sondern zu sagen, ach, hätte ich gleich gesagt, der ist auch nicht zum Unternehmertum, zu wirklich großen Schritten geboren, ist so meine These. Ja, dann gibt's hier noch den Status Quo Bias, also nichts mit der Rockband zu tun, sondern man bevorzugt den aktuellen Zustand gegenüber Veränderung. Ja, auch wenn wir wissen, dass eine Veränderung notwendig wäre, sagen wir, ach, guck mal, das funktioniert doch noch. Ich erlebe das ganz oft bei jetzt nicht ganz so tragweiten Entscheidungen, wenn ich beispielsweise denke, ach, mein Laptop funktioniert doch noch. Ich habe mich jetzt kürzlich entschieden, ein neues MacBook zu kaufen. Klar, das ist auch meine Investition für einen kleinen armen Unternehmer wie mich. Aber ich habe mich entschlossen, ich kaufe dieses neue MacBook mit dem neuen M3-Chip. Und siehe da, warum nicht schon früher? Im Nachgang stelle ich fest, wow, super, nochmal eine enorme Performance-Steigerung, gerade bei Videokonferenzen, wenn ich mit Kamera arbeite, KI nutze und andere Tools. Eine Revolution, aber natürlich am Anfang erstmal der Widerstand gegen das sinnvolle Neue. Ein völlig normaler Reflex, weil Veränderung bedeutet in unserer Evolution auch immer Gefahr. In der Regel nicht mit dem Tode gleich verbunden. Also ein neues Laptop führt nicht gleich zum Tode, wenn es eine Fehlentscheidung war. Aber dieser Reflex steckt noch in uns. Ja, jetzt meine Frage an dich, nachdem ich jetzt hier verschiedene Bias beschrieben habe. Was kannst du aus Denkfehlern für dich erkennen und lernen? Wie kannst du diese vermeiden? Also einmal auf dich bezogen, reflektiere deine eigene Urteilsfähigkeit oder Möglichkeit. Wie triffst du Entscheidungen? Wie genau triffst du sie? Wie reflektiert bist du? Wo sind so deine blinden Flecken? Höre auch aus Stimmen aus deinem näheren Umfeld. Wenn dir deine Frau oder dein Mann sagen, hey Schatz, denk mal lieber drüber nach, bevor du mal gleich alles kaufst, zeigt dir schon, das ist ein Hinweis, dass du sehr schnell Entscheidungen triffst, ohne genau abzuwägen. Also bist du jemand, der gut abwägt? Und wenn ja, aufgrund welcher Kriterien? Sind es Fakten oder sind es eher Emotionen? Also lerne dich selbst besser kennen und dann eben schaffe dir Bewertungskriterien. Also wenn du Mitarbeiter führst, was sind die Skills, an denen du sie wirklich misst? Nicht nur Sympathie oder Antipathie. Wir wissen natürlich ganz klar, ein Mitarbeiter, der dir ausgesprochen sympathisch ist, der hat immer die Chance, bessere Bewertung zu erhalten als der, der dir eher unsympathisch ist. Aber bitte, je mehr du das weißt, desto genauer musst du in den Beurteilungskriterien werden. Also lege dir genaue Skills fest, also Kompetenzprofile, nach denen du wirklich strikt die Bewertung eines Menschen abarbeitest, ja. Hol dir andere Perspektiven. Wie gesagt, Partner, Partnerinnen sind immer sehr wichtig. und hilfreich, um blinde Flecken zu erkennen. Schaffe eine Feedback- und eine Fehlerkultur in deiner Organisation. Also lade Menschen ein, auch dir Feedback zu geben. Nutze Tools und Checklisten. Du kannst auch emotionale Werte wie Freundlichkeit, Teamgeist bewerten, indem du sie skalierst und sagst, ein Mitarbeiter A hat auf einer Skala von 0 bis 10 den Wert 7 hinsichtlich Teamgeist und ein anderer Mitarbeiter den Wert 5. Dann wäre natürlich die nächste Frage, woran machst du das bei dem einen und woran bei dem anderen fest? Sammle Beispiele, notiere dir die Beispiele und gib dem Mitarbeiter, der nur 5 Punkte hat, die Chance, auf eine 7 zu können, indem du ihm mitteilst, hey, um dich besser einzustufen im Bereich Teamgeist, erwarte ich von dir Dinge wie erstens auch mal unaufgefordert Hilfe anbieten, freiwillig auch mal den Samstagsdienst übernehmen, dich in Diskussion mehr beteiligen. Also messbare Punkte, die du dann auch nach einem gewissen Zeitraum mit dem Mitarbeiter gemeinsam nochmal überprüfen kannst auf Umsetzung. Also wie bei einem normalen Beurteilungs- oder Entwicklungsgespräch. Ja, also das war's mal zum Thema Denkfehler und dem berühmten IKEA-Effekt. Ich hoffe, du hast ein paar Impulse mitnehmen können. Ich finde das mal sehr, sehr spannend, über solche Effekte nochmal nachzudenken, zu sprechen. Erkenne also diese Bias bewusst und werde besser und vor allen Dingen mach dein Team besser. In all dem bist du frei. Ansonsten, wenn du da noch etwas unsicher bist, lass uns sprechen. Schick mir gerne eine Mail an hering@kundenzentriert.de. Wenn du noch mehr wissen möchtest, lass uns schnacken. Ansonsten dir eine erfolgreiche Zeit.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.